Guten Morgen. Ich habe letztes Jahr eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Wir sind ja vor einem Jahr, also vor ein paar Jahren, aus der großen Stadt, sozusagen heraus aufs Land, gezogen und hatten das allererste Mal ein Haus mit Garten. Und im ersten Jahr haben wir den Garten angelegt, die ganzen Pflanzen eingepflanzt und so weiter. Und dann kam der Winter und da haben wir uns extra ganz jede Menge so Hanfstreu organisiert und haben damit einen Winterschutz gemacht, dass die ganzen Pflanzen alle gut geschützt sind über den Winter. Und dann kam die Winterpause, dann kam der Frühling und dann haben wir den ganzen Winterschutz wieder runtergegeben und alles gemulcht und gepflegt und das ganze Jahr wieder alles gepflegt und so weiter. Und dann kam wieder der Winter und dann kam eben letztes Jahr der Frühling und letztes Jahr war ja da im März total verregnet, oder? Es hat urlange noch tatsächlich wieder geschneit und geregnet und der Frost war da und so weiter. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich sollte langsam irgendwie rausgehen in den Garten, langsam was machen, aber das Wetter ist so schlecht, dass ich überhaupt keine Lust habe, da rauszugehen. Ja? Ich hatte so ein richtig schlechtes Gewissen mit den armen Pflanzen. Und das Aha-Erlebnis war, wie dann doch das Wetter ein bisschen schöner geworden ist, wenn ich mich rausgewagt habe, dass ich entdeckt habe, dass die ganzen Pflanzen von alleine gewachsen sind. Vollkommen alleine, waren schon über von Blüten und Blätter sind gewachsen. Die haben ohne mich angefangen. Ich war fast ein bisschen beleidigt. Und im Grunde war das mein großes Aha-Erlebnis. Die Natur wächst tatsächlich eigentlich von alleine. Sie braucht nur eine gute Erde, sie braucht Sonne und Wasser. Aber der Rest, dass sie wächst und dann Früchte bringt, passiert eigentlich vollkommen automatisch. Letzte Woche hat uns der Christian über dieses Bild vom Weinstock gesprochen, Johannes 15, wo Jesus sagt, dass er der wahre Weinstock ist und wir die Reben. Und wie er eigentlich genau das selber auch gesagt hat, ich habe das Gefühl, er hatte ganz kurz gezögert, ob er das wirklich so einfach sagen darf, aber er hat es gesagt, dass eigentlich, wenn die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist, dann wachsen die Früchte automatisch. Und deswegen war die Botschaft von Jesu, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe. Wenn wir mit dem wahren Weinstock verbunden sind, wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn er unsere Lebensquelle, unsere Lebensmitte ist, dann wachsen seine Früchte ganz automatisch, ganz von selbst. Unser heutiger Bibeltext ist der Abschluss der persönlichen Gespräche zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und dieser Text heute ist eigentlich ein wahnsinnig kostbarer Schatz. In den Evangelien lesen wir oft davon, dass Jesus sich so zurückgezogen hat und viel Zeit mit seinem himmlischen Vater verbracht hat im Gebet. Ja? Darüber reden wir an vielen, vielen Stellen, dass er immer wieder sich zurückgezogen hat, um mit seinem Vater zu reden. Wir haben auch eine Stelle, wo er die Jünger lehrt, wie man betet. Aber es gibt ganz, ganz, ganz wenige Stellen, wo wir selber quasi mithören können, wie Jesus mit seinem Vater redet. Und hier am Ende hat Johannes uns diesen Schatz mit hinein verpackt. Ein Gebet, das Jesus zu seinem Vater gesprochen hat. Dieses Gebet hat auch einen Namen bekommen, es ist das hohe priesterliche Gebet Jesu. Der hohe Priester war im Alten Testament der Priester, der quasi so im Namen des Volkes vor Gott getreten ist und auch für das Volk um Vergebung erbeten hat, Opfer dargebracht hat im Namen des Volkes. Und das hat auch Jesus eigentlich für uns gemacht. Und auch in diesem Gebet betet er für die Jünger. Und er betet sogar für uns hier in Mistelbach. Auch wir kommen in dem Gebet vor. Das Gebet beginnt damit, dass Jesus seinen Blick zum Himmel hebt. Das ist nicht die Folie.
letzte Mal hast du
gemacht. Ja, das kann sein. Was passt? Okay. Ich mache weiter. Also das Begeht beginnt damit, dass Jesus seinen Blick zum Himmel hebt. Der erste Vers ist, nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Wenn wir beten, dann senken wir meistens eher unseren Kopf und machen unsere Augen zu, um uns zu konzentrieren. Aber Jesus hebt seinen Blick. Es hat etwas Erhebendes, seinen Blick zu heben. Jesus schaut nicht auf das, was ihn umgibt. Er schaut nicht auf die Menschen um ihn herum, die an seinen Lippen hängen. Er schaut auch nicht auf seine Füße, die ihm gleich auf einen brutalen und grausamen Weg führen werden. Nein, er erhebt seinen Blick. Er blendet die Welt um sich herum aus und richtet seinen Blick auf eine viel größere und eine viel wichtigere Wahrheit. Und was sieht er? Er sieht seinen himmlischen Vater. Und im Verlauf dieses Gebets bekommen wir einen Eindruck von dem, was Jesus sieht, wenn er den Blick hebt und sagt, was er seinem himmlischen Vater ins Gesicht sieht. Und das, was Jesus tut, das darfst du auch tun, das dürfen wir auch tun. Ob du es glaubst oder nicht, aber deine persönliche Welt ist nicht alles. Das, was du siehst, was du mit deinen Ohren hörst, was du mit deinen Händen an alles tun kannst, ist nicht alles. Auch das, was dir wehtut, was dich ärgert, was dir Sorgen macht, was dir Angst macht, ist nicht alles. Und auch du und ich, wir dürfen unseren Blick heben und eine neue Perspektive kennenlernen. Und so, wenn wir jetzt noch einmal dieses Gebet jetzt anschauen im Detail, lade ich euch ein, einfach mit Jesus den Blick zu erheben und durch Jesu Augen den Himmel zu sehen. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater, die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Irgendwie ist das erstaunlich, was man hier liest, oder? Es ist, der Sohn bittet den Vater, dass er ihn verherrlicht, damit der Sohn umgekehrt den Vater verherrlichen kann. Es ist so ein gegenseitiges. Der Sohn macht sich nicht selber herrlich. Er macht sich nicht selber groß, sondern er wartet darauf, dass der Vater ihn verherrlicht. Und der Sohn nutzt nicht die Herrlichkeit, die der Vater ihm schenkt, jetzt für sich aus, sondern er nutzt sie, um wiederum seinen Vater zu verherrlichen. Für mich klingt das nach einem tiefen, gegenseitigen Vertrauen und einem großen Respekt voreinander. Aber es geht noch weiter. Das ist Vers 2. Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu kennen, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Vater, gib mir erneut die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor es diese Welt gab. Wenn ich irgendwie so mit angehaltenem Atem dieses Gespräch belausche zwischen einem Sohn und einem Vater, dann habe ich ein bisschen den Verdacht, hier einem großen Geheimnis auf der Spur zu sein. Einem großen Geheimnis zwischen dieser Vater-Sohn-Beziehung. Der Vater offenbart die Herrlichkeit des Sohnes und der Sohn offenbart die Herrlichkeit des Vaters. Der Vater vertraut dem Sohn Macht über die Menschen an. Und der Sohn missbraucht diese Macht nicht, irgendwie zu seinem eigenen Vorteil, sondern er nutzt sie, damit die Menschen selber den Vater erkennen können. Und damit schenkt er ihnen ewiges Leben. Der Vater ehrt den Sohn und der Sohn ehrt den Vater. Also ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Söhne auf dieser Welt, die so eine Vaterbeziehung haben, oder? Und ich fürchte, es gibt auch viel weniger Väter, die so eine Sohnbeziehung haben. Aber diese beiden hier bleiben hier nicht stehen. Sondern irgendwie der Sohn nimmt seine Jünger mit hinein in diese himmlische Beziehung. Vers 6. Ich habe den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, deinen Namen bekannt gemacht. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn ich habe ihnen das weitergegeben, was du mir gesagt hast. Und sie haben es angenommen und erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie glauben auch daran, dass du mich gesandt hast. Jesus redet hier über seine Jünger, die 12 und noch ein bisschen mehr, die um ihn herum waren. Er sieht sie als Menschen, die dem Gottvater gehören. Und Gottvater hat sie Jesus anvertraut. Und Jesus hat diesen Jüngern Gottes Namen, Gottes Wesen bekannt gemacht, ihnen gezeigt, wie Gott ist. Jeder Moment, den Jesus mit den Jüngern verbracht hat, war eine Begegnung mit Gott. Das gemeinsame Lachen und Weinen, die Abenteuer und die Herausforderungen. All das waren Momente, wo die Jünger durch Jesus Gott erkennen konnten. Das hat gedauert, aber schlussendlich haben sie den himmlischen Vater in Jesus erkannt. Und jetzt betet er für sie. Vers 9. Für sie bete ich. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Ja, alles, was meines gehört dir, und was deines gehört mir, und ich werde in ihnen erkannt und geehrt. Moment, was war das jetzt? Der letzte Vers? Ich werde in ihnen erkannt und geehrt. Hat Jesus das gerade über sich und seinen Vater irgendwie geredet gehabt? Dass man in ihnen den Vater erkennt und dass dadurch der Vater geehrt wird? Er sagte das Gleiche über die Jünger. In den Jüngern erkennt man Jesus. Und die Jünger ehren Jesus dadurch. Jesus wird in einem Petrus erkannt. Und Petrus ehrt Jesus. In einem Thomas wird Jesus erkannt. Und Thomas ehrt Jesus. Vers 11. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in der Nähe zu dir, wie du es mir geschenkt hast, damit sie eins sind, so wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie so in deinem Namen bewahrt. Ich habe über sie gewacht, dass nicht einer von ihnen verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens gegangen ist, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Jesus hat ein großes Anliegen. Bewahre sie in der Nähe zu dir. Bewahre sie in der Nähe zu dir. Solange die Jünger in der Nähe des Vaters sind, ist alles gut. Wie nahe? So nahe, wie Jesus hier als Mensch dem Vater nahe war. Bewahre sie in der Nähe zu dir, wie du es mir geschenkt hast. Jesus hat seinen Jüngern und uns vorgelebt, wie man als Mensch Gott nahe sein kann. Und er hat über seine Jünger gewacht. Nicht einer ging verloren, außer dem einen, der den Weg des Verderbens gegangen ist. Und man spürt hier vielleicht auch eine gewisse Traurigkeit. Im Gegensatz zur Rebe, da hört das Bild der Rebe auf, im Gegensatz zur Rebe haben wir Menschen einen freien Willen und wir können uns den Weinstock selber aussuchen, auf den wir sein wollen oder nicht sein wollen. Wir können selber entscheiden, ob wir in Gottes Nähe sein wollen oder nicht sein wollen. Aber wenn wir uns entscheiden, in seiner Nähe zu bleiben, sind wir sicher. Der Heilige Vater bewahrt uns und wacht über uns. Und wir sollten nicht vergessen, es ist hier ein Gebet, das Jesus spricht. Und ein paar Kapitel vorher hat irgendwo doch immer gesagt, dass was immer ihr in meinem Namen bittet, wird in Erfüllung gehen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass dieses Gebet vollkommen im Sinne Gottes war. Das heißt, wir hören hier ein Gebet, das hundertprozentig erfüllt wird. Vers 13. Doch jetzt komme ich zu dir. Aber dies alles wollte ich sagen, solange ich noch hier in der Welt bin, damit sie ganz von meiner Freude erfüllt sind. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben. Nun hasst sie der Welt, weil sie nicht mehr zu ihr gehören, so wie ich auch kein Teil von ihr bin. Man merkt hier an dieser Stelle, Jesus hat dieses Gebet laut gesprochen, absichtlich laut gesprochen, damit seine Jünger es mithören können. Er will, dass sie hören, was Jesus für sie erbittet. Und er will, dass sie ganz von seiner Freude erfüllt sind. Was sieht Jesus, wenn er seinen Blick hebt und seinen himmlischen Vater ins Gesicht sieht? Er sieht seinen himmlischen Vater, mit dem er sich 100% verbunden weiß. Er sieht einen Vater, der den Sohn verherrlicht, der Macht gibt, der ihm Menschen anvertraut. Er sieht einen Vater, der heilig ist und der das Seine beschützt und bewahrt. Er sieht eine Herrlichkeit, die es so in dieser Form in dieser Welt eigentlich nicht gibt. Alles Herrliche in dieser Welt ist eigentlich nur ein müder Abklatsch von Gottes Herrlichkeit, maximal eine undeutliche Reflexion. Aber dieser Blick auf den Vater ist die Quelle, aus der das wahre Leben fließt. Das gilt für Jesus und für seine Jünger und für uns. Gottes Herrlichkeit ist irgendwie außerirdisch, überirdisch. Und wenn sich diese Herrlichkeit in einem Menschen breit macht, so merkt man, dass dieser Mensch nicht mehr ein Teil von dieser Welt ist. Vers 15. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, genauso wie ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie gebe ich mich dir hin, damit auch sie durch die Wahrheit in dir hingegeben sind. Jesus bittet den Vater, die Jünger vor dem Bösen zu bewahren, aber er bittet noch mehr. Er bittet den Vater, mach sie zu Menschen, die ganz für dich da sind. Gott verändert die Jünger. Allein dadurch, dass die Jünger durch Jesus in Gottes Nähe waren und seine Wahrheit ausgesetzt waren, begann eine Veränderung. zuerst konnte man sie kaum erkennen, aber mit der Zeit wurden diese neuen Früchte mehr und mehr sichtbar. So wie eine Rebe am Weinstock beginnt, Früchte zu tragen, genauso beginnen sich bei den Jüngern die Veränderungen, sobald sie ihren Blick auf Gott ausrichten. Aber jetzt hier an der Stelle jetzt erweitert Jesus doch seine Bitte. Und er bittet nicht nur für seine Jünger. Jetzt bittet er auch für uns hier in Misselbach. Vers 20. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Ich bete, dass sie alle eins sind. Und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Nicht nur für seine Jünger betet er, sondern auch für uns und für dich und für mich. Und er nimmt uns mit hinein in diese einzigartige Vater-Sohn-Beziehung. Du in mir und ich in dir und sie in uns. Und es geht noch weiter. Vers 22. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen können, die du mir gegeben hast, weil du mich liebtest und schon vor der Gründung dieser Welt. Ich in ihnen, du in mir, du mich, du sie, ich von dir, sie bei mir und alle bei dir. Ein bisschen kompliziert, oder? Worum geht es hier? Man könnte das vielleicht so übersetzen. Es geht um die tiefe, kostbare, einzigartige, wertvolle, liebevolle, herzliche, gegenseitige, aufopfernde, erfüllende, dienende, tragfähige, lebendige, respektvolle, fantastische, gnadenbringende, himmlische und ewige Freundschaft zwischen Gott Vater und Jesus, seinem Sohn. Und es geht um die tiefe, kostbare, einzigartige, wertvolle, liebevolle, herzliche, gegenseitige, aufopfernde, erfüllende, dienende, tragfähige, lebendige, respektvolle, fantastische, vergebende, rettende, gnadenbringende, himmlische und ewige Freundschaft zwischen Gott Vater und Jesus, seinem Sohn und uns. Und es geht um die tiefe, kostbare, einzigartige, wertvolle, liebevolle, herzliche, gegenseitige, aufopfernde, erfüllende, dienende, tragfähige, lebendige, respektvolle, fantastische, vergebende, rettende, gnadenbringende, himmlische und ewige Freundschaft zwischen uns und allen Menschen. Vers 25. Gerechter Vater. Merkt ihr das? Zuerst sagt der Vater, und irgendwann zwischendurch heiliger Vater, jetzt sagt er gerechter Vater. Die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde das auch weiterhin tun. Ich tue das, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt. Und ich selbst in ihnen bin. Damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin. Was sieht Jesus, wenn er zum Himmel blickt? Wenn er seinen Blick hebt? Er sieht seinen himmlischen Papa, der ihn unendlich liebt, der ihn ehrt, der ihm vertraut und den auch er unendlich liebt und ehrt und vertraut. Er sieht einen heiligen Vater, der das Seine beschützt und bewahrt. Und er sieht einen gerechten Vater. Er sieht die Herrlichkeit des Vaters, die alles Herrliche dieser Welt in den Schatten stellt. Eine Herrlichkeit, die der Vater dem Sohn schenkt und die der Sohn uns weiterschenkt, damit wir alle gemeinsam die Herrlichkeit des Vaters sehen können. Irgendwie bei Herrlichkeit denken wir alle gleich immer so an was Großes, Prächtiges, an was Funkelndes, so Gold. Gold und Silber, glänzende Edelsteine oder irgendein gewaltiges, eindrucksvolle Bauwerke oder Taten, das verbinden wir automatisch mit herrlich. Aber Gottes Herrlichkeit findet man in den kleinen, verborgenen, alltäglichen Dingen. Man findet sie, wenn man seinen Blick weg von dieser Welt auf den himmlischen Vater richtet und wie eine Rebe ganz nah am Weinstock verbunden bleibt. Wenn man nicht danach strebt, von Menschen geehrt zu werden, sondern es einem vollkommen genügt, dass man vom himmlischen Vater geehrt wird, von Gott geehrt wird. Und es euch vollkommen genügt, diese Ehre, auch Gott sozusagen die Ehre zurückzugeben. Der Vater ehrt mich, ich ehre den Vater, das ist genug. Und man findet sie in dieser tiefen, kostbaren, einzigartigen, wertvollen, liebevollen, herzlichen, gegenseitigen, aufopfernden, erfüllenden, dienenden, tragfähigen, lebendigen, respektvollen, fantastischen, vergebenden, retteten, gnadenbringenden, himmlischen und ewigen Freundschaft, zu der Gott dich einladet. Peter Zazzero hat auch solche Erfahrungen gemacht. Er hatte eigentlich ein total herrliches Leben, also noch von außen betrachtet. Er hatte eine tolle Familie, er war Pastor von, hat mehrere Gemeinden gegründet, nach außen hin war alles herrlich. Aber tief innen drinnen war es nicht so herrlich. Und er hat dann eine ziemlich große Krise gehabt. Und in dieser Krise hat er vieles gelernt darüber, über diese Freundschaft. Und wie man diese Nähe findet zu Gott, aus der dieses Leben sprießt. Und hat seine Lebenserfahrung sozusagen in diesem Buch hier verpackt. Glaubensriesen, Seelenzwerge. Und also wenn ihr Lust habt, euch darin zu vertiefen, in dem, was er entdeckt hat, sozusagen, was an guten Wegen, um diesen Rebstock verbunden, um mit diesem Weinstock verbunden zu sein als Rebe. Edus und ich, wir machen quasi ab März, also ab April, wollen wir einen Hauskreis bei uns machen, wo wir einfach in 8 Arbeiten ein paar Punkte aus deinem Buch gemeinsam durchgehen. Und wenn ihr wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Kurze Werbeeinschaltung.